Das ist
Lost on Planet Fashion.
Der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallo.
Wir waren ja letztes Wochenende in Berlin shoppen.
Ja.
Und da hast du mir ein tolles T-Shirt gekauft.
Das habe ich.
Erzähl mal, was es für eins war.
Ein weißes T-Shirt.
Von?
Vicky B.
Sag nicht Vicky B.
Schon alleine, weil ich das hören will, muss ich das sagen. Ja, es ist ein T-Shirt von Victoria Beckham mit einem Druck. Und zwar steht da zu lesen, My Dad Had a Rolls Royce.
Soll ich dir mal sagen, was mir dazu einfällt? Und zwar zwei Dinge. Erstens habe ich dir in der, ich glaube, vorletzten Folge oder sowas gesagt, dass ich glaube, dass Victoria Beckham sehr witzig ist.
Mhm.
Und da hast du gesagt, warum willst du das wissen? Und da habe ich gesagt, Freundinnen von ihr
haben das gesagt.
Ja. Und du hast gesagt, also du kennst die Freundinnen von ihr. Da habe ich jedenfalls gesagt, nein, aber ich habe gehört, dass die sehr witzig ist. Und dieses T-Shirt, was ich übrigens gerade trage, während wir diese Aufnahme machen, ist der lebende Beweis dafür, dass sie sehr witzig ist.
Aha, okay, ja. Sie weiß aber natürlich auch, wie Marketing funktioniert.
Aber sie ist trotzdem witzig. Also für alle, die es nicht kennen, es gab ja diese Doku auf Netflix mit den Beckhams und da hat sie quasi gesagt, dass sie aus so einer Arbeiterfamilie ist und David Beckham hat im Hintergrund gesagt, sei ehrlich, mit was für einem Auto hat dich dein Vater zur Schule gefahren? Und da hat sie gesagt,
Mit einem Rolls Royce.
Genau, dann hat sie dieses T-Shirt gemacht, My Dad Had a Rolls Royce.
Ja.
Und heute hatte ich das T-Shirt jedenfalls auf Arbeit an.
Mhm.
Und ich habe mich gestern ja mit dir ganz kurz darüber unterhalten, oh Gott, wenn ich das jetzt auf Arbeit trage, ob das alle Leute verstehen werden. Und du hast gesagt, na, weißt du noch, was du gesagt hast?
Nein.
Du hast gesagt, na klar, das kennt jeder, diesen Spruch. Und ich habe gesagt, naja, nicht, dass die Leute denken, ich meine das ernst. Und du hast gesagt, nein, nein, wird nicht so sein. Jedenfalls habe ich auf Instagram, auf meinem privaten Channel, eine Umfrage gemacht und gefragt, wer dieses Zitat kennt.
Okay.
Und es steht 44-56% und 56 sind die, die es nicht kennen.
Oh.
Und die, die mir folgen, sind ja in unserem Alter oder plus minus, keine Ahnung, wie viele Jahre. Also natürlich noch blutjung, ne? Und jedenfalls kannten da die meisten auch nicht diesen Spruch.
Okay.
Und heute auf Arbeit jedenfalls wurde ich da schon angesprochen und dann so, stimmt das auch? Und dann habe ich bestimmt heute 3 oder 4 Mal erklärt, woher dieser Spruch kommt. Weil es natürlich ein sehr auffälliges T-Shirt ist, beziehungsweise trage ich ja sonst nicht sowas mit irgendwelchen Prints oder sowas. Ich bin ja sonst eher etwas...
Die Quiet Luxury Trägerin.
Ja, Quiet Luxury Trägerin. Ja, lache nicht so. Aber ich meine, ich bin einfarbig unterwegs meistens.
Ach so.
Also... sehr
ohne. Eindimensional.
Nein, gar nicht eindimensional. Gar nicht eindimensional, aber du weißt, wie ich das meine.
Okay, ich weiß, wie du das meinst. Naja, wichtig ist ja, dass es dir gefällt und das ist die Hauptsache.
Und jetzt denken die Leute bei mir auf Arbeit, was ist das für eine arrogante Tussi, die überall ein T-Shirt rumträgt, mit dass ihr Vater ein Rolls Royce hatte.
Ich glaube, dass deine Kollegen schon sehr abgehärtet sind von dir.
Hm, danke.
Die sind viel gewohnt.
Gut, ich würde sagen, wir starten mal in dieses Folgenthema.
Ja, unbedingt. Das letzte Mal und das vorletzte Mal haben wir ja über das Thema Megatrends der 2020er Jahre gesprochen und hatten schon das Thema Quiet Luxury. Bist ja ein Riesenfan davon. Und den Surrealismus in der Mode. Und du schüttelst mit dem Kopf, findest du beide richtig gut. Weiß ich doch. Und heute haben wir ein weiteres Thema ausgemacht, beziehungsweise einen weiteren Megatrend ausgemacht.
Und zwar heißt der Y3K oder Cybercore. Ich würde sagen, wir nennen die Folge wahrscheinlich Y3K, aber ich möchte jetzt vielleicht eher Cybercore sagen, weil sich's einfach besser spricht. Ich kann auch Y3K sagen, aber ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen blöd. Ich sage einfach Cybercore der Einfachheit halber, wir nutzen es aber synonym zu Y3K.
Ja, ich glaube, die sind auch sehr, sehr artverwandt, beziehungsweise kann man die auch vor allem im Kontext mit Mode und unserem internationalen Anspruch, den wir an die Mode stellen, kann man das schon gut so nennen.
Denke ich auch. Erstmal vielleicht zum Begriff Y3K,
mhm,
der sich aus Y2K entwickelt hat Und zwar steht das Y für Year und 2K oder 3K für das Jahr 2000 oder 3000. Und das bezeichnet quasi die Trends während der 2000er Jahre und jetzt bei Y3K, wie man sich die Mode in den 3000er Jahren vorstellt, also im Jahr 3000. Was natürlich noch ein bisschen hin ist, aber man hat ja vielleicht eine Vorstellung davon.
Ja, zukunftsgewandt.
Richtig. Und genau das ist es nämlich. Die Ästhetik ist sehr futuristisch und hat so dystopische Visionen der Technologie und der digitalen Welt und ist davon so inspiriert. Und da werden quasi die Elemente der Cyberpunk-Kultur mit den modernen Modetrends verbunden. Und es werden Themen aufgegriffen, sowas wie Digitalisierung, Virtualität und technologische Veränderungen. Und das sieht man natürlich auch in den Outfits. Die sind geprägt von so glänzenden und metallischen Stoffen, technologisch inspirierten Schnitten und Accessoires. Und die erinnern so ein bisschen an Sci-Fi-Filme. Genau, ich habe ja schon erwähnt, also dass Y3K sich aus Y2K weiterentwickelt hat. Und Y2K, das war ja so eher die Nostalgie der 2000er. Und das war da eher so ein bisschen verspielt, mit Mustern, vielleicht so ein paar Neonfarben. Und Y3K oder Cybercore ist quasi etwas düsterer und etwas technischer, der ganze Look. So eher holographische Materialien, künstliche Texturen, dass man so als Ausdruck von der virtuellen Identität wahrgenommen wird. Wie findest du das so?
Klingt cool. Also ich bin ja schon ein sehr großer Sci-Fi-Fan und auch ein Fan von Dystopien und Utopien. Ich finde diese Zukunftsgedanken total interessant und sehr spannend, vor allem im Film und auch natürlich in der Mode. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum man sich damit auseinandersetzt, vor allem wenn man sich betrachtet, welche technologischen Entwicklungen wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben und vor allem jetzt auch in den letzten paar Jahren, gerade wenn wir uns an das Thema KI randenken. Da hat sich ja sehr viel getan. Ich glaube, da ist auch sehr viel in den Köpfen der Menschen Verunsicherung, was das Thema KI betrifft. Und ich finde das trotzdem sehr spannend. Und ich finde es toll, dass man Wege findet, diese Themen aufzugreifen und in Mode zu übersetzen.
Ich sehe es zwiespältig.
Ja, sehr gut.
Wie sollte es auch sein?
Das ist gut. Denn
bei Quiet Luxury habe ich ja gesagt, da bin ich total into. Konnte ich total nachvollziehen, war genau mein Ding. Zu Surrealismus fand ich cool, aber habe ja in der letzten Folge nicht so einen Zugang dazu gekriegt. Wobei schon irgendwie, aber irgendwie fiel es mir doch schwer, obwohl ich es gut finde. Und bei dem ist jetzt das so, dass ich denke, boah, das ist gar nicht meins. Deshalb, du hast ja wieder Looks rausgesucht von verschiedenen DesignerInnen. Und da bin ich gespannt, was das für Looks sind und wie sie mir gefallen. Aber jetzt erstmal, wenn ich das so höre, so futuristisch, digital und so, ist es überhaupt nicht meins in Mode. Obwohl ich technologieaffin bin und das auch denjenigen nachgesagt wird, die Cybercom-Mode konsumieren. Also, dass die technologieaffin sind. Aber trotzdem ist das so, wo ich denke, ja, ich muss meine Mode nicht so in Verbindung stellen mit der virtuellen Welt. Mal sehen, was die Folge noch so mit sich bringt.
Ich denke, dass bei Trends das ja nicht immer so ist, dass man sehr viel ganz direkt bewusst macht. Das ist natürlich die Definition, die du gebracht hast, die ist ja auch sehr passend, aber nichtsdestotrotz bedeutet sie ja nicht, dass es für jeden eins zu eins anwendbar ist und dass jeder Träger dieser Mode auch diesen Gedanken dabei hat, sondern vielleicht einfach von der Ästhetik angesprochen wird, von den Silhouetten, von den Texturen, Materialien.
Ja, natürlich, natürlich wird man nicht shoppen gehen und denken, heute mache ich, aber gehe ich einkaufen und ich will mir nur Cybercore-Mode kaufen.
Ja, das vielleicht noch eher. Ich kann mir eher vorstellen, dass es dann eher so ist, dass man sagt, man geht raus und ist davon angefixt und sagt, okay, der Look hat mir gut gefallen, den habe ich vielleicht gesehen. Aber es ist weniger so, weil ich zu Hause die Apple VR-Brille aufgesetzt habe und gesagt habe, jetzt brauche ich den passenden Outfit dazu. Das wird wahrscheinlich viel weniger passieren.
Ja, aber für mich kann ich mir beides nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, also wenn ich jetzt so im Kopf habe, wie das Bild ist, was ich da sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so Mode ist, die jetzt so mein Ding ist. Muss es ja aber auch nicht sein. Weißt du, an was ich denken muss, wenn ich so diese ganzen Begriffe oder wenn wir so mit diesen Begriffen um uns werfen? Jetzt, das wird dir jetzt gefallen.
Ja, ja.
Daft Punk.
Ja, ja, das gefällt mir sehr gut, ja.
Ich weiß, dass dir das sehr gut gefällt. Aber da muss ich irgendwie dran denken, so mit den Helmen und irgendwie sieht das bei mir im Kopf alles silber aus und metallisch glänzend und so stelle ich mir die Mode auch vor.
Ja, das schauen wir uns da ja dann nochmal an.
Ja, Können wir gerne machen.
Ja, sollen wir schon loslegen?
Klar, worauf warten?
Super. Ich habe mehrere Designer bzw. Designerinnen ausgesucht und ich kann aber trotzdem mal im Vorfeld nochmal ein paar Labels nennen, die wir vielleicht so im allgemeinen Kontext da auch nochmal sehen können. Also auch hier wieder mit dabei Balenciaga. Sehen wir ganz oft Designideen, aber auch Rick Owens zum Beispiel. Und für die heutige Folge habe ich rausgesucht das Label Ottolinger. Ich habe rausgesucht Heliot Emil. Und zum guter Schluss kommt noch Mugler.
Anmerkung dazu bitte. Balenciaga, habe ich gedacht, als du es aufgezählt hast, die mischen auch überall mit, weil die hatten ja auch bei Surrealismus.
Ja, das stimmt.
Bei Rick Owens habe ich gedacht, okay, Avantgarde.
Ja.
Und dann ist wohl so Avantgarde meets Cybercore.
Ja, also auch da ist es natürlich nicht so. Also
man kann es nicht immer klar trennen.
Genau, man kann es nicht immer klar trennen. Es gibt ja immer verschiedene Inspirationen. Und natürlich ist so ein Cybercore-Trend beziehungsweise so eine Definition, die lässt sich natürlich, so eine Inspiration lässt sich natürlich überall irgendwo mal einsetzen. Deswegen kann man natürlich auch solche Sachen bei Balenciaga finden. Und du hast es ja auch schon beschrieben, dieses Y2K, also dieses 2000er-Gedanke, diese Retro-Optik, die gibt es bei Balenciaga unter anderem auch. Und die wird natürlich auch nochmal getragen durch sehr, sehr futuristische Ideen, die da auch immer wieder eine Rolle spielen. Und dann wird es auch nochmal plakativ dargestellt durch überrealistische Prints. Aber wie gesagt, wir sehen nur Designelemente. Die Vertreter, die ich heute ausgesucht habe, sind da schon etwas klarer einzuordnen.
Ja, also Rick Owens mag ich ja sehr. Balenciaga punktuell eher nur. Mugler mag ich eigentlich sehr. Also ich bin gespannt, was du für Looks mitgebracht hast. Und von mir aus können wir gerne in den ersten Designer starten.
Das erste Designer-Duo sind zwei Frauen. Und zwar von dem Label Ottolinger.
Habe ich noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört? Okay. Ist ein in Berlin ansässiges Label von zwei Damen, die eigentlich aus der Schweiz kommen. Die haben ihr Studium auch in der Schweiz absolviert und die beiden sind seit 2015 unter dem Namen Ottolinger ansässig. Der Name kommt daher, dass sie ein ganz kleines Atelier gemietet haben und sie haben immer ihre Ware bestellen lassen und es gab nur einen Briefkasten und sie haben einfach den Namen, der am Briefkasten damals war, genutzt.
Nicht dein Ernst.
Und haben einfach diesen Namen übernommen und daher kommt dieser Name Ottolinger.
Was? Einfach, weil das am Briefkasten stand?
Ja, manchmal geht es eben auch ganz einfach.
Boah, das finde ich richtig cool. Mhm. Also es ist schräg, aber das ist so cool. Und stell mir jetzt mal vor, Herr und Frau Ottolinger, die vor kurzem umgezogen sind, sitzen jetzt irgendwo und denken, Mensch, das Label, das heißt aber genauso wie wir. Und gucken, was die für coole Mode machen.
Ja.
Und dann sagt Frau Ottolinger, Mensch, Harald, du hast aber recht. Und dann freuen sie sich.
Okay.
Und dann kaufen sie ihrer Enkelin oder ihrem Enkel dann Ottolinger-Mode.
Ja, das kann durchaus sein, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir vor allem eher bei den Enkelinnen diese Outfits von Ottolinger sehen, denn die sind sehr, sehr an eher junges Publikum gerichtet. Also die haben auch so ein bisschen so diesen, ich sag mal, so Teenie-Vibe, den die in ihrer Mode so mit transportieren. Die beiden Designerinnen, also Christa Bösch und Cosima Gadient, wie gesagt, sind Schweizerinnen und sind dafür bekannt, dass sie sehr traditionelles Handwerk betreiben, mit modernen Designelementen und in ihren Kollektionen sehr dekonstruktiv, das heißt, sie zerteilen und zerschneiden und sehr experimentell in ihrer Mode sehr vorgehen und da sehr oft mit unkonventionellen Materialien und Techniken arbeiten, so haben sie Bekleidung schon mit Säure behandelt, mit Feuer oder arbeiten auch sehr gerne mit Gummi. Ja, also sie sind sehr experimentierfreudig, was das betrifft, aber achten extrem auf Nachhaltigkeit. Also die Materialien, die sie verwenden, die sollen bitteschön aus nachhaltigen Ressourcen gewonnen werden, beziehungsweise achten darauf, dass die Herstellungsketten alle eingehalten werden, dass das sehr super läuft.
Cool.
2016 waren sie nominiert für den LWMH-Preis. Das ist eine der größten Modeauszeichnungen, die man sozusagen erhalten kann. Haben leider nicht gewonnen, aber waren nominiert und waren im Rennen. Das ist schon mal was. Bekannt sind sie unter anderem dafür, dass sie von mittlerweile schon bekannten Persönlichkeiten getragen werden, wie Dua Lipa oder Kim Kardashian. Und der absolute Oberhit war für sie, dass sie 2021 die K-Pop-Band Blackpink für ein Musikvideo ausgestattet haben. Diese Band Blackpink ist die bekannteste asiatische Band aktuell. Sie kommen aus Korea und das ist sozusagen der super Adelstitel, den man überhaupt haben kann.
Jetzt guckst du nur in ein leeres Gesicht, weil ich diese Band einfach nicht kenne.
Ja, aber nichtsdestotrotz,
man kann sich vorstellen. Andere kennen sie.
Das ist, sind sozusagen die Spice Girls aus Asien.
Oh mein Gott.
Ja. Du darfst gerne mal den ersten Look von Ottolinger anschauen.
Gut. Ist ein weibliches Model in einem langen Kleid, also sehr hochgeschlossen. Das lange Kleid hat einen Print drauf und das ist wie so verschiedene Muster. Also unten ist es ein bisschen, erinnert es mich an so einen Vorhang. Dann links erinnert es mich so ein bisschen an so ein Blümchen, auch wie Vorhang. Rechts sieht es aus, als wäre das geschnürt, aber über das gefühlt fast ganze Bein. Dann im Taillenbereich ist es ein bisschen schräg, so die Taille angedeutet, wie als wären da Schleifen drauf. Im Oberkörperbereich ist es wieder wie geschnürt, also als hätte sie ein Korsett oder so an oder wie beim Dirndl oben, wo man das so zuzieht. Und der Ausschnitt auch wie bei einem Dirndl. Und dann ist ein Print von einer Kette drauf mit einem kleinen Amulett. Dazu einen schwarzen, schlichten Blazer und eine riesige Tasche zum Umhängen. Wirklich riesig. Sie hält den Arm so runter und dann geht die bis runter zum Boden. Und sie hat eine sehr ungewöhnliche Form, aber genau kann ich nicht sagen. Unten ist es ja so bauchig. Unten sieht es auf der einen Seite fast aus wie so eine Reisetasche, die man hinstellen kann. Und dann geht es aber so hoch hinten, wie bei so einem Gitarrenkasten, nur viel schmaler. Ah, und ich sehe gerade, das Kleid hat noch so, also es ist so in schwarz-weiß gehalten und es hat einen knallroten Streifen an der Seite. Die Schuhe sind Pumps und die haben genau den gleichen Druck, deshalb fallen sie kaum auf und ich hätte sie fast übersehen. Genau, das ist Outfit Nummer 1.
Mhm. Ja. Wie findest du das?
Das Outfit finde ich eigentlich ganz gut, glaube ich. Es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen wie was, was man in den 90ern so getragen hat. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich erinnere mich, dass ich, als ich jünger war, so eine Sache hatte mit so Prints drauf, die irgendwie andeuten, was anderes zu sein, als sie sind.
Mhm.
Damals hat man das eher so mit Denim gemacht, also dass man normalen Stoff hat und der war mit Denim, also so bedruckt, als wäre es Denim. Und daran hat mich das so erinnert. Hätte ich jetzt nicht tatsächlich in unser Thema eingeordnet, weil es für mich eher so nostalgische Gefühle weckt als futuristische.
Ja, das ist hier ein bisschen anders. Hier soll es natürlich auch die Farbe machen. Also, du hast vollkommen recht, man kann das nicht ganz klar einsortieren, das ist, weil du gesagt hast, ja auch in der Definition, es muss sehr glänzend, es muss sehr metallisch und solche Sachen sein. Das machen die natürlich von Ottolinger auch. Ich habe aber den Look extra mal rausgesucht, weil ich zeigen wollte, dass das Label sehr stark von dieser asiatischen Kultur geprägt ist und von dieser modernen asiatischen Lolita-Kultur. Und diese Lolita-Kultur ist ja für dieses Cybercore sehr, sehr wichtig. Denn die wiederum orientieren sich an sehr traditionellen Sachen. Vor allem so diese bayerischen Dirndl-Geschichten, die sind ja in dieses Lolita so mit reingegangen. Und wenn man so diese Kausalkette anguckt, ist das natürlich auch irgendwie absurd, wenn man das so wirklich sich anschaut und sich überlegt, wo das herkommt. Aber nichtsdestotrotz finde ich es hier sehr passend, weil das eher durch diese Schwarz-Weiß-Optik trotzdem sehr modernisiert aussieht. Und auch durch diese Proportionen, wie die Größenverhältnisse von dem Print sind, da sieht man ja unten diese Schürung, die ist ziemlich riesig. Wie gesagt, ich finde es ganz witzig, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es eben auch sehr junges Publikum total abgreift und total mitreißt.
Das kann gut sein, ja. Dann würde ich einfach mal schnell schon zu Outfit 2 springen.
Klar.
Okay, das ist ein Zweiteiler, denke ich. Oder vielleicht nicht, vielleicht ist es auch ein Einteiler.
Es ist ein Einteiler.
Krass, okay, es sieht aus wie ein Zweiteiler, aber es ist ein Einteiler. Also, erstmal sieht es aus, als hätte sie Leggings an und dazu so eine Bikerjacke. Beides hauteng und es ist wie aufgedruckter Denimstoff. Gerade hat man es schon, ne?
Ja.
Also so gräulich wieder mit so einem kleinen Stich ins Grün. Und dann kommt so ein bisschen die weiße Waschung manchmal durch, manchmal ein bisschen dunkler, ins dunkle Grün. Dann sieht man quasi vorne am Oberschenkelbereich des einen Beins so wie die Nähte. Die sind da quasi vorn bis zum Knie und an der Seite trotzdem. Dann hat sie so schräg den Reißverschluss, also den Hosenstall. Hier geht es ein bisschen schräg. Und dann hat sie ein Cutout am einen Hüftknochen. Und an der anderen Seite hat sie das nicht. Und deshalb sieht das so aus, als hätte sie eine Jacke an. Aber es ist offensichtlich ein Einteiler. Und das sieht aus wie so eine asymmetrisch geschnittene Bikerjacke, auch sehr mit dieser Imitation der Waschung Interessant ist auch der Kragen, weil der ist auch schräg. Und der geht quasi so um ihren Hals rum und als würde dann noch ein Schal so von hinten vom Hals so nach vorne gehen. Dazu trägt sie eine Brille, die krass aussieht. Also die hat einen weißen Rahmen, aber nicht komplett durchgehend, sondern an dem einen Glas fehlt oben ein Stück Rahmen. Dann ist es mal ein bisschen schmaler, ein bisschen dicker. Sieht ein bisschen aus wie aus Stein, würde ich sagen. Die Gläser, die sind auch so aus, als wären sie so, also nicht gleichförmig rund, sondern als wären sie, wie das halt gerade gepasst hat oder als hätte man die irgendwie fallen lassen und oben ist dann halt was weggebrochen und da ist aber Glas drunter. Dann sind die Farben der Gläser auch blau, aber da auch wieder nicht gleichförmig blau, sondern also einfarbig blau, sondern irgendwie so gemustert. Es sieht ein bisschen aus wie Wasser. Also mal ist es ein bisschen dunkler, mal heller, wie so Wellen. Und dazu halt, wie gesagt, dieser weiße Steinrahmen. Ist auch nicht rein weiß, sondern so Creme. Und die Tasche, die sieht auch originell aus. Und zwar ist sie erstmal knallgelb. Und dann sieht sie aus wie aus so einem weichen Material, wie so gummiartig oder als hätte man es geknetet sozusagen. Und die Henkel, die sind offensichtlich auch aus dem Kunststoff und aber so mit Lederbändern quasi an der Tasche gemacht. Die Tasche hat so eine, wie so eine schmalen Eimerform, aber wie gesagt schmal oder wie so eine Blumenvase, so länglich. Und es steht in grün Otto drauf, auf diesem knallgelben Material. Sie trägt dazu spitze Latschen mit Absatz. Also so wie Pumps, die hinten frei sind am Knöchel. Ich komme gerade nicht auf den Begriff, es tut mir leid. Ja, und die sind auch vorne so geschnürt und wie als guckt da so ein bisschen Futter raus an den Bereichen, wo das so aufgeschnitten ist und die Schnur so lang geht. Das verbinde ich tatsächlich total mit unserem Thema, weil das sieht genauso aus, wie ich mir das vorstelle. Wobei es auch so einen leichten nostalgischen Charakter hat mit diesem aufgedruckten Denim, aber dennoch sieht es futuristisch aus durch all das, was man sieht. Also durch diesen Gesamteindruck, den es gibt. Und wenn ich beides mir betrachte, Outfit 1 und Outfit 2, bin ich doch sehr arg bei Outfit 1.
Ah, okay. Interessant.
Hättest du es nicht gedacht?
Nee, hätte ich nicht gedacht. Also ich bin rein von der Gestaltung her, von der Formgebung und von dem, was es an Design alles so mitbringt, bin ich bei Outfit 2, weil ich so die Form und auch so diese Printtechnik total witzig finde. Ich bin nicht so ein Fan von den Accessoires, aber die sind ein aktueller, totaler Verkaufshit. Die Taschen, wie du schon gesagt hast, sehen ja aus wie geknetet. Das ist so ein Gummi, den die da verwenden. Gibt es in unterschiedlichen Formen und Farben und Ausprägungen. Und das ist noch ein ganz schlichtes Design, die Tasche. Die gibt es richtig wild. Und die Brille ist quasi aus einem ähnlichen Material oder aus dem gleichen Material gemacht. Ich persönlich bin kein Riesenfan insgesamt von dem Looks von Otto Linger, muss ich aber auch gar nicht. Was ich aber spannend fand, ist, dass die unter anderem eine selektive Kollektion gemacht haben und diese Kollektion wird getragen von poppigen Avataren. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Also sie haben verzichtet auf Models, sondern haben quasi so, ja, ich will schon sagen, so diese asiatisch Manga angehauchten Avatare erfunden und haben die in diese all-over-printed Bekleidung gesteckt. Das sollte man sich mal angucken, ist ganz witzig.
Das verstehe ich überhaupt nicht. Also erstmal will ich noch mal kurz eins nach dem anderen behandeln. Du hast jetzt so viel gesagt, dass ich erstmal weitersprechen möchte, ne?
Ja.
Die Tasche. Wie teuer ist die denn, wenn die so begehrt ist?
480 Euro ungefähr kostet so eine Tasche.
Okay. Wird keine Back of Interest von mir?
Ja, gut. Die haben aber auch lustige Shopper.
Das muss ich mir angucken. Und nochmal zurück zu den Avataren, ja? Mhm. Also das auf dem Bild waren natürlich keine Avatare, ne?
Nein, das stimmt.
Und die Shows von denen waren mit Avataren?
Nein, die
da
Shows
verstehe ich
nicht.
Das mit den Avataren nicht.
Okay, also die Shows waren unter anderem in New York schon und auch in Paris. Und auch bei der nächsten kommenden wird es in Paris sein. Aber sie haben eine extra Kollektion gemacht, die man sich auf der Internetseite anschauen kann. Und dafür haben sie einen extra Avatar.
Ah,
entwickelt.
Also du siehst den Avatar nur auf dem, in dem Online-Shop.
Genau, sieht ein bisschen aus wie so eine Barbie, aber so eine Asia-Barbie, sag ich mal. Klingt so ein bisschen blöd, aber so Manga-Barbie-mäßig sieht sie aus. Und ist sehr poppig und sehr grell. Und dafür gibt es eine extra Kollektion, die auch, ich schätze mal, so Sportbekleidung ähnlich, also so Leggings-Stoff und solche Sachen, sind hauptsächlich Stretch-Stoffe und die sind all-over-printed.
Ah, okay, also haben sie quasi einen virtuellen Avatar virtuell angezogen.
Ganz genau. Statt die Kollektion mit Models zu präsentieren, gibt es diesen Avatar, der oder diese Avatare, die diese Kollektion präsentieren.
So, und jetzt kann ich sagen, nebenbei zeigst du mir das auf deinem Mobiltelefon und weißt du, an was mich das erinnert? Jetzt kommt wieder was Qualifiziertes von mir, pass auf.
Sag's, Barbie.
Ja, Barbie. Als ich quasi ganz jung war, hatten meine Eltern so ein Computerspiel mit Barbie, wo du die anziehen konntest mit verschiedenen Sachen. Und weil mir Mode schon immer sehr gut gefallen hat, habe ich dann die virtuelle Barbie angezogen mit dem Kleiderschrank. Und so sieht das aus, wie so eine, bloß halt ein bisschen neuer. Ich mag das gar nicht. Ich mag das nicht. Ich finde es doof, dass man jetzt echte Menschen durch Avatare oder irgendwelche Sachen ersetzt. Das finde ich blöd. Ich will echte Menschen sehen. Und zumal, ich finde, die Kleidung sieht auch unecht aus, weil natürlich die auch virtuell ist. Und deshalb, ich möchte ein echtes Produktfoto an einem echten Menschen sehen.
Das haben die natürlich auch. Das ist eine selektive Kollektion.
Trotzdem.
Dennoch.
Trotzdem.
Kann ich mir gut vorstellen, dass du vor allem ein sehr junges Publikum total abholst damit.
Ja, okay.
Ja, und das ist natürlich.
Vielleicht spricht es die junge Zielgruppe tatsächlich mehr an als mich, obwohl ich auch noch jung bin.
Mhm, gut. Ich stell dir das nächste Label vor. Und bevor ich was über den Designer sage, darfst du wieder mal erst die Looks beschreiben.
Ach, zuerst die Looks. Okay, ja. Gut. Dann nehme ich zuerst Look Nummer 1. Und wenn ich das nicht ganz genau wüsste, dass es nicht Rick Owens ist, würde ich sagen, ja, der mag aber Rick Owens bestimmt schon.
Okay, wir reden über Heliod Emil als nächstes.
Das ist ein Mann.
Ja, wobei ich ganz kurz nochmal einhaken muss, das ist nicht eine Person, sondern das sind eigentlich auch hier wieder zwei Brüder, die dieses Label betreiben und keiner von beiden heißt so. Aber dazu komme ich noch.
Oh, wir haben heute also so eine Folge, wo wir immer Designer-Duos haben, ja?
Nein, ach, Mugler nicht wirklich. Mugler nicht. Nein, ach, das nicht.
Da hättest du aber ein bisschen konsequenter.
Ja, ja, toll. Können. Wenn das die Maßgabe ist.
Nein, okay, jetzt zurück zu dem Look. Wie gesagt, ich fand im ersten Moment, als ich es gesehen habe, dass es Rick Owen inspired ist. Weil das Model trägt, also sie ist weiblich und sie trägt obenrum eine Daunenjacke in hellem Grau. Und die ist aber nicht natürlich normal, ne, wie man das so kennt, sondern sie sieht halt ein bisschen, naja, deformiert aus, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber die Ärmel sind schon breit. Dann hat sie vorne so einen Schwung drin. Also sie ist so ein bisschen organisch, ein bisschen aufgepuffert. Der Kragen ist ziemlich groß, steht hinter ihrem halben Hinterkopf so bis zu den Ohren, steht dann aber vorne ein bisschen ab. Sie trägt da eine Kapuze, die sieht aber aus, als wäre sie aus normalem Stoff, also keine Ahnung, Baumwolle. Dann hat sie einen Gürtel um die Hüfte, der ist dunkelgrau und wie so ein Rohr, aber aus Daunenmaterial. Und kurz darunter, also es ist dann nicht mehr viel, 15, 20 Zentimeter und dann endet die Jacke schon an der Hüfte direkt. Also sie geht nicht weit runter, nicht über den Pups. Ja, also sehr viel Volumen oben und sehr geschwungen und ja, das hat Rick Owens ja auch. Auf andere Weise aber auch. Sie trägt dazu einen kurzen Minirock mit so einem Cutout an dem einen Hüftknochen. Und der Minirock hat am unteren Saumende einen Reißverschluss und der ist vorne quasi offen. Und an den Seiten sieht man da so ein Stück Stoff, wie als hätte man den dadurch, dass der Reißverschluss vorne geöffnet ist, nochmal 5 cm kürzer gemacht, den Rock. Der Rock ist auch in einem Grau gehalten und wenn ich es richtig sehe, sieht so aus, als ist da so eine Tasche angedeutet rechts, ohne dass es eine Tasche ist. Also so wie so ein von so einer Jeans, wo du so reinfährst mit den Händen. Und die Schuhe haben mich auch an Rick Owens Schuhe erinnert. Die sehen auch aus wie, ich denke, Daunenmaterial wird es wahrscheinlich auch sein. Die gehen bis zum Knie, haben vorne so ein bisschen, oh Gott, ist ganz schwer zu beschreiben, weil es ist einfach wie drüber gestülpt so und die haben einen Reißverschluss, der vorne geöffnet ist, hinterm Spann, also da, wo der Knöchel quasi losgeht vorn, da ist der Reißverschluss dann zu und der geht dann so schräg rum bis nach hinten oben, denke ich. Und auch vorne guckt dann nicht wirklich was raus, es ist auch wieder nur Daune, aber es drunter unten ist die Sohle wie so ein Stück Metall, was da rausguckt. Ich fürchte, ich habe das wahnsinnig schlecht beschrieben. Es könnte für mich auch ein Rick Owens Schuh sein, so ein bisschen wie der Schuh, der so aufgeblasen ist, dieser Ballonschuh, bloß in der Down-Variante, nicht aufgeblasen. Und dann trägt sie ein schwarzes Käppi dazu und auf dem Schirm ist wie so ein, ja, wie so eine Schrift, wie so ein Tribal, wie so eine Tribal-Schrift. Und in der Hand trägt sie, und da weiß ich jetzt nicht, ob das die Tasche ist. Ist das eine Tasche?
Ja, ich glaube ja.
Und das ist ganz schwer zu beschreiben. Das ist sehr, sehr schmal, viereckig und bestimmt 30 cm lang. Und die letzten 10 cm, 15 cm, ja, 10 cm, ist einfach glatt schwarz. Und der Rest, wo sie es hält, ist so mit so einem schwarzen Muster, wie als wenn da ganz viel Haarspangen nebeneinander.
Okay, ich sehe da eher ein Patronengurt.
Ach, krass, ja. Nee, aber siehst du, dass das Weiße in der Mitte könnte auch von der Haarspange das Silberne sein, was so durchscheint.
Okay.
Ein Patronengurt?
Ja. Naja, ich weiß, tatsächlich weiß ich bei dem Objekt echt auch wirklich nicht so
aber
gut.
Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt eine Handtasche ist, weil du kriegst ja gar nichts rein. Also du kannst ja gar nichts reinmachen. Du kannst es ja auch nicht aufmachen. Vielleicht ist es nur ein Accessoire.
Ja, also sie haben sehr industrielle Accessoires, auch sehr viel Metall-Accessoires.
Man sieht hier auf jeden Fall die Hand nicht. Und an der anderen Hand ist ein schwarzer Handschuh mit so einem weißen Aufdruck drauf. Guckt euch bitte den Look an auf unserem Instagram- oder TikTok-Kanal Lost on Planet Fashion. Da findet ihr alle Looks der Folge, die wir besprechen und die ich auch mehr oder weniger gut beschreibe. Hier lohnt sich auf jeden Fall ein Blick drauf, weil da ist so viel los. Ja, guckt ihn einfach mal an. Deine Gedanken zu dem Look?
Ich finde das einen sehr guten Look. Und zwar, weil
Eric uns erinnert.
Ja, nein, ich finde ihn, er markiert sehr schön erstens mal den Trend und auch so diese futuristische Grundidee, die hier mit schwingt. Und sowohl das Material als auch die Verteilung des der Proportionen, also oben etwas mehr, dann auch noch natürlich in dem Hüftebereich ist es jetzt sehr schmal, dann kommt nochmal sehr viel Volumen durch die Schuhe. Finde ich ganz cool, finde es sehr futuristisch. Und ich mag auch den Grundgedanken, den das Label hier hat. Dazu will ich jetzt nochmal was sagen. Heliot Emil ist ein Label, was aus Kopenhagen kommt. 2017 gegründet, beziehungsweise die erste Kollektion kam da auf den Markt. Und wie ich schon gesagt habe, sind es hier zwei Männer, also zwei Brüder. Und zwar Julius und Victor Juul heißen die beiden. Oder Juul wahrscheinlich eher, wenn sie aus Dänemark kommen. Der Name Heliot Emil kommt von ihrem Großvater. Danach haben sie das Unternehmen benannt. Der eine Bruder ist der Designer, der andere verwaltet das Unternehmen. Und sie haben ein minimalistisches bzw. futuristisches Design entwickelt. Und man sagt ihnen auch nach, dass sie die industrielle Eleganz erfunden haben. Und Besonderheiten sind, dass sie unter anderem sehr viel Wert auf wunderbare Handarbeit legen. Also teilweise sind die Bekleidungsstücke und Accessoires von Hand gefertigt, also nicht in Massenproduktion hergestellt. Dass sie auf innovative Materialien Wert legen und darauf auch achten, dass sie nachhaltig sind. Teilweise belassen sie die Materialien auch roh, unbehandelt. Damit kann es auch sein, dass sie sich sehr stark verändern, dass sie sich zum Beispiel stärker auswaschen oder abnutzen. Und sie haben ganz stark daran gearbeitet, technische Details einzubinden. Unter anderem haben sie eine Tasche erfunden, die GPS-Signale blockiert. Das heißt, du kannst dein Handy reintun und es ist da drin komplett abgeschirmt. Auch Heliot Emil zeigt schon auf der Paris Fashion Week, also kein kleines Label mehr. Beschreibt mal den Look 2.
Erinnert mich auch ein bisschen an Rick Owens. Und zwar trägt das Model einen Mantel, schwarz, der hat einen Reißverschluss, aber ich würde sagen nur bis unter die Brust und geöffnet ist er bis zur Brust ungefähr. Also ohne, dass man jetzt was sieht, aber er ist zumindest bis dahin geöffnet. Und man sieht jetzt nicht, ob das so ein großer Kragen ist oder ob der Mantel eine Kapuze hat. Das geht aus dem Foto nicht hervor. Und die Ärmel sind überlang geschnitten, der Mantel ist aus einem schwarzen, ich würde sagen, es ist regenabweisendes Material. Es klingt blöd, aber ich weiß nicht genau, wie der Stoff heißt. Nylon?
Ja, das wird Nylon sein, ja. Polyester, ja. Nylon kann das durchaus sein,
oh
ja.
Gott, ich bin richtig gut langsam.
Ja.
Und dann sind die Arme mit Gurten so eingeschnürt. Also eigentlich ist es wie nur ein Gurt und der ist einmal vorne überkreuzt. Sie trägt schwarze Hosen und auch wieder, glaube ich, die Schuhe vom ersten Look. dachte erst, es sind Hosen und die haben so diesen Look dran. Aber ich habe jetzt gerade mal ein bisschen deutlicher geschaut und habe gesehen, es sind Stiefel, die sie da drüber trägt. Und dazu eine schwarze Ledertasche, die ich nicht näher benennen kann, weil die so seitlich nur gezeigt ist.
Ja, das sind so dreieckige.
Ja, mittlere Größe.
Ja.
Dazu so eine silberne, ziemlich halsnahe Kette, also sehr schlüsselbeinnah. Und eine schwarze, schlichte Sonnenbrille. Nicht jetzt mit so großen Gläsern, sondern ja, wie jetzt so diese Balenciaga-Brillen sind, würde ich es mal sagen.
Okay, also die machen quasi Rick Owens und Balenciaga und haben ein eigenes Label.
Die nehmen Balenciaga-Brillen und so ein bisschen Rick Owens als Inspo. Ich bleib dabei, auch dieser Look erinnert mich an Rick Owens, findest du nicht?
Ja, aber auch das ist es. Also es gibt ja natürlich auch innerhalb dieser Riege von Labels gibt es natürlich einige, die diese Looks bedienen, weil wenn es Käufer gibt, die wollen nicht nur eine Marke kaufen, die wollen natürlich mehrere Marken kaufen.
Ja, natürlich. Und es gibt ja auch verschiedene Labels, die elegante Mode haben, die, keine Ahnung, surreale Mode haben. Aber dennoch, finde ich, sind die Parallelen schon stark. Also,
das ist, will ich gar nicht ausschlagen.
Du hast jetzt so zwei Looks rausgesucht, wo ich wirklich finde, könnte vielleicht auch Dark Shadow sein.
Ja, also, ich will dich da gar nicht aufhalten. Du hast vollkommen recht, es ist sehr nah. Und da sehen wir einfach auch, dass es solche Labels gibt, die das machen.
Weißt du, was
und die sich auch davon inspirieren lassen, ganz klar.
Weißt du, was mich für mich selbst so ein bisschen überrascht? Ich mag ja die Mode von Rick Owens schon sehr. Wenn ich aber diese beiden Looks sehe, denke ich, das ist gar nicht mein Geschmack. Beide Sachen nicht. Vielleicht die Schuhe noch, aber der Rest gar nicht.
Also ich finde die silberne Jacke schon cool. Die gepufferte, kurze, finde ich schon auch gut gemacht.
Ja, Die schwarze Jacke, der Mantel jetzt vom zweiten Look, der gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Und auch so dieses ganze Futuristische. Also es ist, das beides ist so, wie ich es erwartet habe von den Looks her. Und wo ich gesagt habe, ist nicht meins. Es ist okay, es muss nicht alles meins sein. Es wäre auch schlimm, wenn ich jede Folge sagen würde, oh mein Gott, das ist genau meins.
Ja, das wäre Quatsch.
No? Also bei Quiet Luxury habe ich ja sofort geschrien, hier in der Avantgarde-Folge, unsere allererste Folge, habe ich gesagt, ja, cool, mag ich. In der zweiten Folge hat man Eleganz, habe ich gesagt, das ist genau mein Ding heute, worüber wir reden. Und jetzt habe ich endlich mal zwei Folgen, wo ich sage, nee, das ist nicht so mein Ding.
Ja, das ist auch in Ordnung.
Ja.
Absolut
in Ordnung. Ich bin gespannt auf Designer 3.
Ja.
Weil den mag ich tatsächlich. Und da mag ich auch sehr viele Looks und habe selber ja Teile davon. Und meine aktuelle Back of Interest auch, ist auch davon. Aber ich weiß nicht, ob du noch was zu Du willst bestimmt noch was zu
Elliot Emil. Sind wir eigentlich durch.
Ah, na gut, danke.
Ja, kommen wir doch zu deiner Back of Interest.
Ja, ne? Ich kann die auch ganz ins Ende setzen, aber das wäre ja ein bisschen
unnatürlich. Nein, erzähl mal was zu deiner Taschenliebe.
Ich kann nicht viel dazu sagen.
Ui.
Doch, ein bisschen kann ich dazu sagen. Und zwar ist es die Tasche von Mugler. Und zwar ist es die Spiral Curve 01 Tasche. Die ist quasi so wie so eine Saddlebag, also wie so eine Satteltasche. Nicht, dass man jetzt zu sehr an die von Dior denkt, nee. Aber so ein bisschen spiralförmig schräg. Aus Leder gibt's die. Und sie gibt's aber auch aus, und das passt heute besser zum Thema, auch wenn mir persönlich die aus schwarzem Leder besser gefällt, gibt's die auch in so Silber, also so wie Spiegelsilber, so Kunststoff, richtig krass Silber. Ist auch cool, aber ich finde, das sieht nicht so wertig aus. Vielleicht irre ich mich auch, wenn man es trägt, das sieht bestimmt cool aus, aber für den Preis, es gibt die wieder in verschiedenen Größen, es gibt eine kleine Größe, es gibt eine mittlere Größe, die mittlere Größe gefällt mir etwas besser, weil da mehr reinpasst. Und die ist so, je nachdem, welche Farbe man hat, die gibt es, wie gesagt, aus Leder und halt eher aus Stoff und Kunststoff. Die so 1.800, 2.000, so um die Dreh, je nachdem, welche Größe, welche Farbe. Im Angebot kriegst du die manchmal schon für 1,4.
Und das ist ja ein Schnäppchen.
Ja, aber die schwarze aus Leder in der mittleren Größe, die gefällt mir schon ganz gut.
Ja, ich finde die super. Also ich kenne die und Mugler hat nicht so viele Taschen, aber die ist schon toll. Und die ist auch eine, die ist schon sehr speziell, weil die natürlich, die ist gar nicht so schlimm verdreht.
Nee, nur ein
wirklich,
bisschen.
Sie sieht aus wie ein Sattel, aber so ein bisschen verdreht. Und ich finde die wirklich toll, weil die so einen 3D-Effekt macht durch ihre Form, mehr vorgaukelt, als sie eigentlich ist in ihrer Form. Das finde ich ganz witzig. Und die siehst du auf der Straße halt nie. Also wer die hat...
Das stimmt. Und soll ich dir was sagen? Ich wollte ja immer die Saddlebag von Dior. Immer. Also schon... Die Liebe dazu geht so ewig wie die zu der Balenciaga Motorcycle Bag. So lange will ich ungefähr auch schon diese Dior Saddlebag. Also die haben ja die Saddleback produziert und dann haben sie Jahre ja Pause gemacht und dann hat irgendwann mal, ich glaube, es war Kate Moss oder irgendein anderes Model, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Kate Moss, hatte eine Vintage Saddleback getragen von Dior und dann hat sie den Hype damit wieder ausgelöst und dann wurde wieder die Saddleback von Dior produziert. So, und in der Phase, wo es sie quasi gar nicht produziert war, dachte ich die ganze Zeit so, mein Gott, diese Tasche ist so schön. Und jetzt ist es aber so, dass man diese Tasche so oft sieht bei Influencerinnen, auch auf der Straße und ganz, ganz schlimm, natürlich
ist fake.
Am Straßenrand von, keine Ahnung, irgendwelchen Hauptstädten, wo du die bei Straßenhändler für 40 Euro kaufen kannst. Das ist jetzt so, dass mir Dior damit selber, dass ich die jetzt so oft gesehen habe, dass ich dachte, meine einst Must-Have-Tasche interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Ein bisschen hat die das abgelöst, weil die auch so ein Satteltaschenmäßig halt ist. Aber die sieht man halt wirklich nicht. Und das finde ich halt gut. Ich mag das nicht, dass die andere Tasche jetzt so omnipräsent ist. Und deshalb gefällt mir die sogar etwas besser. Ich hatte noch eine zweite Bag of Interest mir überlegt. Also nicht, dass ich die habe, aber die über die habe ich kurz nachgedacht. Und zwar gibt es ja von Diesel auch so eine ähnliche.
Ja.
Die so ein bisschen so ist.
Ja, das haben wir jetzt auch in Berlin gesehen, als wir in dem Diesel-Store waren.
Da haben wir genau die gesehen, genau. Die,
ja.
Und die ist so unten so ein bisschen so halbrund.
Ja.
Und ansonsten relativ normal eigentlich.
Fast schon wie so eine 8 geformt, so ein bisschen flacher.
Ja.
So.
Mhm. Aber ich fand die dann, als ich sie live gesehen habe, habe ich gedacht, die ist mir zu normal. Da fand ich die mit von Mugler, finde ich doch ein bisschen schöner.
Ich muss auch sagen, dass wir ja gerade bei dem Trend, wenn wir so an dieses Cybercore denken, ich fand auch, dass gerade Diesel diesen Look und diese Ästhetik total nochmal aufgreift.
Absolut, das habe ich auch so gedacht, als wir in einem Diesel-Store waren.
Ja, und das fand ich total irre und ich finde das auch toll, wie dieses Label das geschafft hat, auch in den letzten Jahren, dass so sukzessive, so ganz langsam ist das halt wieder so ein so krasse Brand geworden, was vor ein paar Jahren einfach, wo du gesagt hast, du trägst Diesel, das war so Ramschtisch
ja,
gefühlt. Und ja. Jetzt ist das so eine teure daran, Marke wieder geworden.
Daran musste ich denken, als wir in dem Laden waren, da habe ich nämlich noch gedacht, naja, so vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, wenn man da mal über Diesel nachgedacht hat, da war das so, naja gut, Diesel hast du jetzt nicht im AWG Modecenter, aber, aber hast du schon so günstiger bekommen. Also wie du gesagt hast, diesen Ramsch-Aspekt, ne?
Ja, ja, klar.
Und jetzt ist das aber wieder so, jetzt haben wir ja diese Tops, die so übelst ausverkauft waren mit diesem Diesel-Logo oben ja. Im Dekolleté-Bereich, die so ein bisschen transparent waren,
ja.
Also wo du durch das Logo so gucken konntest. Und ehrlich gesagt, als wir in dem Dieselladen waren, habe ich danach geguckt, weil ich dachte, Mensch, so das Top, das ist schon cool.
Siehst du? Total Hochglanz,
ja,
viel Hochglanzmaterialien, viel mit diesen Print-Technologien und viel, viel Retro, also noch gar nicht so alt-Retro, jetzt
ja.
Nicht irgendwie, wenn wir über 80er oder sowas reden, sondern wirklich erst so ein paar 10, 15 Jahre zurückgerechnet Retro-Looks und auch so diese Proportionen und teilweise ja auch viel Techno, viel Techno-Vibes, die da so mitschwingen. Und das zeigt mir einfach, dass man da wieder sieht, dass das ein Trend ist, dass das tatsächlich etwas ist, wo es Menschen gibt, die das begeistern, die das tragen wollen.
Ja, die haben sich gemacht, stellen wir fest, so.
Genau.
Also die Tasche, so. Ist jetzt für mich, also es gibt ja so Back of Interest, die ich ganz, ganz unbedingt will und Back of Interest, die mich interessieren. Die gehört eher so in die Kategorie, die mich interessieren. Also nicht eine, die ich ganz, ganz unbedingt haben will, jetzt nur für den Weihnachtsmann, so, sondern finde ich okay, so.
Gut.
Muss jetzt aber nicht so dieses Jahr zu Weihnachten sein.
Okay. Ich erzähle mal was über das Unternehmen bzw. das Modelabel Mugler.
Ja, bitte.
Ja, ganz spannend. Und zwar, Mugler
hatte letztes Jahr eine Designer-Kooperation mit H&M. Hier ein kleiner Querverweis an unsere Folge Kooperationen.
Genau. Hast du mir jetzt was vorweggenommen? Ist nicht so schlimm. Ich habe trotzdem noch viel zu erzählen. Und zwar ist das Unternehmen bzw. das Modelabel Mugler auch bekannt unter dem Namen Thierry Mugler. Und das kommt daher, dass der eigentliche Ursprungsschöpfer und Designer Manfred Thierry Mugler, der 1948 in Straßburg geboren wurde.
Der hieß Manfred Thierry Mugler?
Ja,
Manfred. Manfred Thierry Mugler.
Ja.
Warum haben die das Label dann nicht Manfred Mugler genannt? Oh, komm.
Ja, weil es ist ein französisches Unternehmen und in den 80ern bzw. 90er Jahren hat er dieses Unternehmen gegründet. Und er ist sehr bekannt gewesen für extreme, skulpturartige Kleidung. Er hat die mega breiten Schultern gemacht. Er hat ganz schmale Taillen gemacht. Und er hat vor allem den Begriff Powerfrau gegründet, beziehungsweise erfunden und ihn auch untermalt mit seinen Entwürfen, hat die ganzen Supermodels der 80er, 90er Jahre eingekleidet und auf seinen Laufstegen gehabt und hat extreme Shows gemacht, war super futuristisch zu der Zeit schon, hat sehr krasse Proportionen und total verrückte Outfits gemacht. Mit riesigen Shows, die total faszinierend waren. Und er hat sehr früh angefangen, schon 1992 in den Bereich Parfüm einzusteigen und hat ein revolutionäres Parfum rausgebracht, das nannte sich Angel. Ein paar Jahre später, auch ein sehr bekanntes Parfüm, kam Alien auf den Markt. Mitte der 2000er Jahre entschied sich dann aber der Designer Manfred, wie du ihn ja vorhin schon belacht hast, entschied der Designer Manfred Thierry, das Unternehmen so sukzessive zu verlassen. Das lag vor allem daran auch, dass er für das Unternehmen, für den Bestand des Unternehmens, relativ viele Lizenzen vergeben hatte. Und das ist generell immer so ein bisschen das Problem, um Unternehmen wachsen zu lassen, ist es gerne so, dass diese Unternehmen Lizenzen verteilen. Und unter dem Namen werden dann unterschiedliche Produkte hergestellt. Das macht die Zugänglichkeit und das Wachstum des Unternehmens, meistens hilft das enorm, wenn es mehr Produkte gibt. Aber wenn die nicht ein gutes Design, eine gute Qualität haben, leidet das Ansehen der Marke.
Hier kann man, entschuldige, dass ich reingrätsche, aber hier habe ich einen guten Anspieltipp zu dem Thema Lizenzen. Und zwar haben wir auf Netflix doch einen Film geguckt über, oder eine Miniserie, glaube ich, über den Designer Holsten. Und der hat ja es auch gemacht mit den Lizenzen. Genau. Und wen es interessiert, kann sich da mal auf Netflix da reinklicken. Da gibt es nämlich eine, ich glaube, Miniserie war das. Und ja, der hat das nämlich auch gemacht. Ja.
Genau, das ist ein ganz bekanntes Problem. Vor allem kann man sich das heute sehr gut vorstellen. Das war auch unter anderem bei dem Label Ed Hardy war das natürlich auch so. Ed Hardy hat extrem gelitten darunter, weil das Unternehmen so viele Lizenzen rausgegeben hat, bis es niemand mehr wollte, weil es nur noch Ramsch war. So schlimm war es bei Mugler nicht. Für Thierry Mugler war vor allem auch noch ein Hauptgrund, dass er sich weniger für die Bekleidung interessiert hat, sondern er wollte mehr Kunst machen, Film, Fotografie. Und er hat vor allem eine sehr straffe und sehr krasse persönliche Veränderung gemacht. Er war ja doch schon ein recht ansehnlicher Mann, aber er hat eine wirklich total krasse Persönlichkeitsentwicklung und Veränderung durchgemacht. Er hat sich zum Bodybuilder hochtrainieren lassen und hat sein Gesicht ganz extrem verändert. Hat eine ganz krasse Gesichts-OPs gehabt, hat eine ganz breite Nase gehabt und sah sehr, sehr stark verändert aus und sah sehr künstlich aus. Er hat eine ganz persönliche, krasse Veränderung durchgemacht. Und wie gesagt, das Modelabel hat ihn auch weniger interessiert. 2006, nachdem das Unternehmen etwas lose rumstand, entschied sich das Kosmetikunternehmen Clarins und L'Oréal das Unternehmen aufzukaufen, also alle Anteile daran aufzukaufen und es wieder durchzustarten, vor allem erstmal auf dem Bereich Parfum. Aber 2010 ging es dann auch schon richtig los, 2009, 2010 kam die erste richtige neue Kollektion auf den Markt. Da wurden schon tolle Entwürfe gemacht unter der damaligen Designerin und Lady Gaga wurde eingekleidet und ganz viele andere Stars auch schon. Thierry Mugler hat so ein bisschen agiert mit in gemacht in den Unternehmen, aber bis ins Jahr 2013 war das eigentlich immer noch so ein stiefmütterliches Unternehmen. 2017 kam der amerikanische Designer, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Casey Cadwalader in das Unternehmen. Der war zuvor bei Marc Jacobs, Loewe und bei Margiela tätig als Designer und der hat die Marke so richtig geprägt, bis heute. Und all das, vor allem, was du gesehen hast, die H&M-Kollektion, die Kooperation, die es da gab, die ist vollständig von ihm gewesen. Und das Ziel war auch für diese Kooperation, dass es massenzugänglich war und dass seine Vision nach vorne gerichtet in die Zukunft sehr, sehr stark greifbar wird und eben auch für jeden erfahrbar ist. Seine Hauptinspiration ist die Zukunft und vor allem so die Historie des eigenen Unternehmens, starke Schultern, Powerfrauen und Diversität. Für ihn extrem wichtig. Und nun beschreibst du den ersten Look.
Das ist ein Look, der mich sehr überzeugt. Den Look mag ich richtig gern. Und ich wusste auch, dass ich die Looks von Mugler richtig gern mag. Und zwar ist das hautfarben und schwarz.
Ah ja.
Hautfarben und schwarz. Nein, es ist ein schwarzes Kleid. Mini-Kleid, ne? Wirklich mini. Und es ist im Grunde mit Cutouts überall. Also es ist wie ärmellos, aber ein bisschen überschnitten die Ärmel. Ein Kragen, dass es quasi so ein bisschen aussieht wie ein Blazer, aber es ist vorne zu, also nicht mit Knöpfen. Und im Grunde sind es so Stoffbahnen bloß, aber ziemlich starr vom Material. Und es ist fast all over Cutouts, aber irgendwie symmetrisch, obwohl die Kragen natürlich ein bisschen überlappend sind, so ein bisschen asymmetrisch, aber dennoch ist das ganze Teil symmetrisch. Darunter trägt das Model wahrscheinlich wie ein hautfarbenes Mieder oder keine Ahnung, man sieht so die Andeutung eines BHs, dann sieht man vorne so in der Bauchnabelregion bis zur Brust wie so eine Leiste, also wie als würde man so ein Korsett da schließen. Dann trägt sie wahrscheinlich eine Leggings oder eine Strumpfhose, auch hautfarben. Und dann noch darüber Overknees, die wirklich fast bis an das Minikleid ranreichen und da oben auch so einen schwarzen Rand haben. Und dann haben sie aber auch Längsstreifen. So, man kennt das ja aus den 50er Jahren, wo hinten so eine Zierenart war an der Strumpfhose. Das hat das jetzt hier vorn. Aber dann auch noch so dünnere Streifen, die so ein bisschen durchblitzen ins Schwarz. Keine Schuhe oder die Schuhe sind mit an den Overknees dran. Das sind wahrscheinlich Stiefel. Aber das sieht trotzdem so nach einer Strumpfhose oder nach so fast schon Strapsen aus, dass man nicht denken würde, dass da eine Sohle dran ist. Aber ich denke, es wird ein Stiefel, Overknee-Stiefel sein.
Ja,
aber
ich glaub
schon, totale ja. Optik nach Strumpfhose.
Mhm.
Sie sieht super nackt aus, aber irgendwie auch angezogen. Man sieht nicht, also es ist nicht anrüchig, dadurch, dass man halt auch so überall die Nähte durchsieht und wie, als würde man so Formwäsche tragen und einfach was drüber. Aber ich finde es trotzdem, trotz allem, total ästhetisch. Sie trägt keinen Schmuck, keine Tasche und die Haare sehr streng nach hinten. Ich finde es ein super Look.
Ja, hast du sehr gut beschrieben. Und ich finde, dass man schon bei dem Look so dieses Powerfrau-Thema total sieht. Währenddessen wir ja bei den anderen, also vor allem bei Heli und Emil, schon so etwas sehr Genderneutrales gesehen haben, finde ich, ist das hier eher total auf Weiblichkeit getrimmt. Schmale Taille und auch so dieses Wäschethema, wie du das ja auch beschrieben hast, ist hier schon sehr, und das aber wiederum sehr respektvoll.
Ich wollte gerade sagen, es ist schon sehr feminin und sehr Powerfrau-mäßig, obwohl sie relativ nackt ist. Und man möchte eigentlich meinen, dass es sich widerspricht. Aber wenn man den Look sieht, tut es das gar nicht, weil sie sieht nicht aus, als würde sie das tragen, um einem Mann zu gefallen oder einen Mann zu verführen. Sie sieht trotzdem strong aus und selbstbestimmt. Und das gefällt mir an dem Look.
Ja, absolut. Das Interessante ist auch, dass der Designer darauf setzt, ebenfalls mit diversen Models zu arbeiten. Also hier haben wir ganz viele unterschiedliche Körperformen. Wir haben also auch Plus-Size-Models, wir haben auch Transfrauen dabei und wir haben auch Männer, die diese Kleidung tragen, die er in seinen Entwürfen. Und trotzdem haben alle immer dieses sehr, sehr starke, weibliche, ausgeprägte, aber trotzdem sehr starke Powerfrauen. Diese Symbolik ist da überall mit drin.
Mhm.
Finde ich sehr gut. Erzähl mal was zum Look 2. Der ist nochmal ganz schön anders.
Look 2 ist ganz, ganz anders. Es ist ein Kleid. Sehr körpereng wieder auch. Ärmellos und ein bisschen überschnitten, so die Schultern. Nicht viel, aber ein bisschen hochgeschlossen. Das Kleid ist in einem zarten Roséton und all over mit Pailletten. Aber ein bisschen größere Pailletten. Es sieht von der Struktur sieht so ein bisschen Mermaid-mäßig aus. Obwohl es jetzt nicht schillert, aber ich finde, es sieht ein bisschen Mermaid-mäßig aus. Und dann trägt sie Puschel. Also nicht all over, aber vorne geht quasi von der Achsel, sage ich mal, bis unter die Brust, so schräg in so einer Kurve. Eigentlich wie so ein V. Also von der einen Achsel so runter bis in die Mitte der Brust, so ein bisschen tiefer. Und dann wieder hoch zu der anderen Achsel. Es sind so Fäden draufgebracht. Also so wie ganz dünne, zarte, weiße Fäden. Da gab es früher mal so eine Lampe, die hatte so komplett, guckten da so Fäden raus und die waren dann beleuchtet. So sehen die Fäden da aus.
Ja, das kann tatsächlich sogar so was Ähnliches sein. Also ich finde, das hat total was von Lichtleiterkabel. Und das ist ja im Prinzip sowas, also Glasfaserkabel. Und die sind ja, wenn wir an Glasfaserkabel denken, das ist ja etwas, was wir in der IT-Technologie total brauchen und total haben, weil schnelle Datenübertragung und sowas. Und das, ich finde, dieses Futuristische ist da schon drin.
Jetzt jedenfalls hat sie so in der Po-Region, wahrscheinlich ringsrum, ich sehe es natürlich nur vorn, also quasi im Schritt, hat sie auch nochmal diese Kabel, aber nicht in so einer V-Form, sondern diesmal gerade. Und es sieht da teilweise so aus, als hätte sie auch weiße Pailletten oder Perlen oder sowas darunter. Auf jeden Fall viel los in dem Bereich. Und dann unten am Abschluss des Kleides nochmal. Also sie hat quasi dreimal diese Bereiche, wo so diese weißen Fäden so rausgucken. Und die Schuhe, da sieht's auch krass aus. Also ich denke mal, das sind vielleicht Pumps oder Ballerinas oder so. Man sieht's gar nicht, weil die sieht aus, als würde sie keine Schuhe tragen, sondern so in solche weißen Fäden oder Kabel oder was es auch immer ist, reintreten. Und im Grunde ist der ganze Fuß so gefühlt damit umhüllt. Ich möchte auch nochmal sagen, die sind zwar weiß, aber auch so ein bisschen transparent, diese Fäden. Und wieder kein Schmuck und keine Tasche und nichts.
Findest du gut? Findest du nicht so gut?
Ich finde es gut. Ich finde es gut, aber kommt nicht an das erste Outfit dran. Aber jetzt so, wenn ich so die Outfits von heute ranken müsste, wäre Mugler, wären beide Outfits ganz oben. Also das davor quasi wäre unangefochten Platz 1, dann kommt lange nichts und dann würde das kommen wahrscheinlich. Und dann würde Otto Linger das Kleid kommen.
Mhm.
Ja. Ja, doch, ich finde es da ganz schön eigentlich.
Ja, ist auch elegant.
Ja, ist elegant. Ich mag eigentlich, was es tut. Das schreit für mich jetzt nicht so sehr Powerfrau wie das erste, aber es ist dennoch ein schönes, elegantes Kleid für irgendeine Veranstaltung, auf die man gehen müsste, wo man sagt, ziehen Sie sich ein bisschen eleganter an.
Ach, ich mag das immer, wenn du von diesen mysteriösen Veranstaltungen sprichst. Was man da so anziehen kann.
Ja, als wäre ich auch ständig auf Veranstaltungen eingeladen,
genau,
und irgendwelche so die Kleider tragen würde.
Genau. Ja.
Der Moment wird kommen, wenn ich auf Veranstaltungen eingeladen werde, dass ich dann durch die ganzen Outfits gehe und denke, was könnte ich davon tragen?
Schön. Was ich noch vergessen hatte, das wollte ich jetzt eigentlich nochmal erwähnen, ist, seit 2012 gibt es übrigens die Handtaschenkollektion, die du ja so schön benannt hast. Und dann wollte ich noch sagen, das hatte ich noch ein bisschen vergessen, dass 2022 Manfred Thierry Mugler verstorben ist.
Oh, okay.
Ja, also er ist quasi in das Unternehmen nur noch als Berater zurückgekehrt, hat sich hauptsächlich auf Kostümbildnerarbeiten und auf Ausstellungen konzentriert und auf seine Film- und Fotoprojekte. Aber ins Unternehmen direkt als Designer ist er da nicht mehr zurückgekommen, aber fand die Vision, die Casey Cadwalader jetzt für das Unternehmen aufgebracht hat, sehr, sehr gut und hat es ja auch sehr unterstützt und gefördert.
Mhm, okay.
Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf der nächsten Fashion Week wieder auch richtig tolle Entwürfe von ihm sehen werden. Der macht aber auch gerne mal nicht nur Shows, sondern auch so eher Filmpräsentationen seiner Kollektionen. Ja, wie gesagt, was ich auch spannend fand, ist eben wirklich, dass hier zwei Kosmetikunternehmen das Unternehmen halten und hier nicht die anderen großen Luxuskonzerne eingestiegen sind. Das fand ich eigentlich auch sehr spannend, dass das auch gibt.
Ja, da hast du recht. Ja, also doch ein interessantes Thema mit verschiedenen Aspekten, weil Mugler, wie gesagt, hätte ich nicht so in diese Richtung gesehen. Wir hatten ja auch irgendwo mal den Begriff Techwear in dem Zusammenhang gehabt. Und das ist für mich schon eher das von dem zweiten Outfit, also von
Heliot Emil.
Heliot Emil. Und Mugler ist für mich da doch nochmal ganz anders irgendwie. Aber dennoch verstehe ich, warum er zu dem Cybercore bzw. Y3K dazugehört.
Ja, also die sind alle sehr unterschiedlich, das stimmt. Und haben natürlich auch ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen. Nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass die deswegen nicht dieselbe Inspiration teilen können, beziehungsweise ähnliche Inspirationen teilen können. Es gibt natürlich auch nochmal viel krassere Versionen, viel abgeschrabbeltere Outfits, was das betrifft, gerade auch im Street-Style, wenn man sich so die Paris Fashion Week Street-Style-Blogs mal so anschaut, was da so für Outfits sind. Und
ja, aber wir zeigen hier so eine krasse Outfits nicht, wir zeigen immer nur die Dinge, die man wirklich im Alltag tragen kann.
Genau, wir zeigen auch nur die günstigen Dinge. Aber da finde ich, da sieht man das schon sehr häufig. Ja, und dass es da auch so sehr stark asiatische Einflüsse gibt, gerade aus dieser K-Pop-Region, das finde ich schon sehr spannend. Und ich bin auch gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Weil ich glaube, der Trend wird sich definitiv zum einen noch ein bisschen weiter halten und vor allem auch nochmal, der kriegt nochmal mehr Diversität, nochmal auch mehr Gesichtspunkte.
Für das geringe Budget könnte man, um diesem Trend zu folgen, gut auch zu Weekday gehen. Oder
stimmt.
Oder zu Bershka.
Absolut, absolut. Finde ich gut, habe ich gar nicht so dran gedacht, aber du hast recht. Und da aber auch sehen wir auch, wie gesagt, es ist, finde ich, natürlich jetzt Mugler vielleicht ein bisschen ausgenommen, aber es ist eben doch schon auch etwas für Jüngere. Also da sind wir vielleicht ein bisschen jetzt schon zu heißt reif
dafür. Ich habe was von Mugler.
Ja.
Das heißt also, ich bin jung.
Ja, natürlich, aber ich sage jetzt mal so, Otto Linger ist dann jetzt vielleicht dann doch, sind wir doch vielleicht schon ein bisschen zu reif.
Das wäre, also das beides, was ich jetzt gesehen habe, das war das erste, was ich von Otto Linger die sich von Herr und Frau Ottolinger den Namen geborgt haben. Das wäre jetzt tatsächlich nicht so meins. Mehr kenne ich nicht.
Ja. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Das ist wirklich toll. Und jetzt haben wir eigentlich noch eine kleine Ankündigung zu machen.
Eine ganz kleine.
Ganz kleine, große Ankündigung. Jetzt für alle Fans von Lost und Planet Fashion. Die werden sich jetzt hoffentlich sehr, sehr freuen.
Weil wir hatten ja vorhin schon das Thema Paris Fashion Week.
Genau. Und wir haben uns entschieden, vielleicht habt ihr das auf unseren Social Media Kanälen schon gesehen. Wir haben uns entschieden, dass wir jeden Tag eine Folge zur Paris Fashion Week machen. Also eine Mini-Folge, so 15 Minuten. Mal sehen, wie das klappt. Ob wir uns daran halten können, so wenig zu reden. Aber wir wollen jeden Tag eine Folge veröffentlichen. Das heißt, wir werden am Tag der Shows, wenn wir am Abend aufnehmen und die am nächsten Tag veröffentlichen, sodass ihr jeden Tag hier bei Lost on Planet Fashion etwas hören könnt zur Paris Fashion Week vom Vortag.
Genau, das Ganze geht am 24. September los und geht bis zum 2. Oktober. Und wie Nadine schon gesagt hat, wir versuchen uns kurz zu halten. Wir suchen auch an den Tagen 3 Designer raus, schauen uns da die spannendsten Outfits an und versuchen die in aller Kürze für euch zusammenzufassen und auf das Wichtigste herunterzubrechen.
Ja, ich hoffe auch auf ein paar Skandale, auf ein bisschen Gossip. Und ich denke, das wird sehr, sehr viel Spaß machen. Es wird sehr viel Arbeit sein.
Oh ja.
Und deshalb werden wir quasi, wenn ihr das jetzt hier hört, die Folge hier kommt ja am Donnerstag raus. Wenn ihr das jetzt hier hört, sind wir quasi nächste Woche schon wieder da, täglich. Ja.
Genau, wir springen also aus unserem normalen Rhythmus mal kurz raus, machen 9 Tage für euch Power of Paris Fashion Week und dann springen wir irgendwann wieder in den normalen Rhythmus rein mit ganz vielen tollen anderen Themen.
Genau. Und wie gesagt, für mehr News folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, besonders auf Instagram und TikTok. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr zur Paris Fashion Week reinhört und wenn ihr uns schreibt, wie ihr diese Folge fandet oder wie ihr die Outfits fandet oder wenn ihr Herr oder Frau Ottolinger seid und denkt, Mensch, die haben einfach meinen Namen genommen.
So, ich muss los. Dein Dad kommt gerade mit seinem Rolls-Royce. Tschüss.
Tschüss.